Einen gesegneten Sabbat euch allen. Schön hier zu sein bei euch in dieser schönen Gemeinde auch. Und es war schön, auch an dem Bibelgespräch teilzunehmen. Ich bin hier mit meinem Mann Savas und meinen Kindern Nico und Gabriel. Und ich stelle mich vielleicht kurz vor. Manche kennen mich vielleicht schon. Es ist schon länger her, dass ich hier war. Aber nur ganz kurz. Also ich heiße Jotta, bin Deutsche in Deutschland, Griechen in Griechenland. Aber eigentlich ist es ja völlig egal, wir sind alle Kinder Gottes, nicht wahr? Und unsere Wohnungen sind eigentlich ja doch eher im Himmel als hier unten. Von dem her ist das nicht relevant. Aber ja, ich spreche eben beide Sprachen und arbeite als Lehrerin auf einem Gymnasium, unterrichte die Fächer Deutsch und Kunst. Und ja, als Germanistin ist es halt so, dass ich natürlich schon gerne mit Texten umgehe und mir hat man mal gesagt in einer Gemeinde, dass meine Predigten sehr lange sind und dass manche einfach Schwierigkeiten zuzuhören haben. Und das liegt halt daran, weil ich natürlich die Sprache, ich liebe sie und ich bin schon jemand, der lange einfach liest und zuhören kann. Aber ich habe das mir ans Herz genommen und habe gedacht, das bringt ja jetzt gar nichts, wenn ich hier irgendwelche langen Predigten halte und man dann irgendwann mal abschaltet und habe versucht, jetzt wirklich das so zu reduzieren. Ich hoffe, das ist mir auch gelungen. Mit Gottes Hilfe hoffe ich, dass das gelungen ist, sodass auch das, was einfach Gott uns sagen möchte, dass das natürlich auch ankommt. Und ich würde gleich anfangen dann mit der Predigt, die folgt. Und zwar gleich vorneweg mal eine Frage. Ihr dürft gerne auch antworten, wenn ihr wollt, ihr müsst es aber nicht, ja? Seid frei, wenn ich eine Frage stelle, auch einfach was reinzurufen. Das ist völlig okay, wir sind ja hier eine kleine Gruppe, ich denke, das passt. Aber man könnte es auch als rhetorische Fragen einfach hinstellen oder als Gedanken. Was brauchen wir, um gerettet zu werden? Ja, bitte?
Den Glauben.
Ja, richtig? Ja? Ja, alles richtig.
Den Glauben an Christus.
Den Glauben, nicht wahr? Das ist ja eigentlich das Allerwichtigste, denn genauso steht es hier auch in meinem Skript. Wir brauchen den Glauben, denn was heißt es aber zu glauben? Ihr könnt gerne antworten oder sonst werde ich einfach weitermachen. Was heißt es zu glauben? Ja, bitte?
Dass Jesus der Erlöser ist.
Ja. Das ist die wichtigste von allen Antworten. Und doch wird meine Predigt eben diese nächste halbe Stunde jetzt, um den Glauben zu halten, dass wir diese Qualität, die unser Glaube auch hat, dass wir das kennenlernen. Denn bisher auch in unseren Gemeinden gibt es Menschen, die Predigten hören und darauf hoffen zu erfahren, wie sie gerettet werden können. Aber es ist so, dass ihr Gewissen sie plagt und sie mit der Sünde zu kämpfen haben. Wir können ja nicht sagen, gell, dass hier in unseren Gemeinden keiner mit einer Sünde zu kämpfen hat. Aber es ist oft so, man vernimmt oft schöne Predigten, die tun dem Herz irgendwie ganz gut zunächst, erfreuen uns. Und dann gehen wir hungrig nach Hause. Und dann erhalten wir aber keine Antwort, wie können wir diese Sünde überwinden? Denn der Maßstab unseres Glaubens, das ist nicht irgendein Gefühl, wie fühle ich mich gerade heute, fühle ich mich als Sünder oder nicht, sondern es ist ein Glaube, der verständig ist. Eine weitere Frage, wenn uns Gott anschaut, was sieht er dann? Ja, bitte, ja. Ja, genauso steht das auch in 1. Samuel 16, Vers 7. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an, steht in der Bibel. Und was genau sieht er dort in diesem Herzen? Ihr dürft gerne antworten, wenn ihr wollt. Was sieht er, wenn er unser Herz, wenn er mein Herz anschaut? Ja, ja, aber er sieht, das wäre ja der Optimalzustand, dass er zuerst Jesus sieht, aber da, genau, das sieht er nämlich er auch. Denn er sieht eigentlich, dass alle Menschen Übertreter sind des Gesetzes und somit Sünder. Er sieht den Sünder und dass wir schuldig sind, das sieht Gott. Er kann das sehen, egal wie sehr wir das auch vielleicht verheimlichen wollen oder auch wenn das überhaupt gar nicht sichtbar ist. Und es ist eben so, dass die größte Mehrheit eigentlich weiterhin das Gesetz übertritt. Und eigentlich lebt auch die größte Mehrheit der Menschheit, ja, aber auch der gläubigen Menschen, in Feindschaft zu Gott. Und wisst ihr, das darf so nicht bleiben, denn wir müssen diesen Weg der Erlösung bestreiten, weil es um die Errettung unserer Seele geht. Diese Gedanken, welche jetzt folgen, liebe Geschwister, die stammen aus einer Predigt von einer sehr bekannten uns Person, die jetzt nicht mehr lebt, sondern sie stammt von Ellen White. Ellen White hat unheimlich viele Bücher geschrieben über den Glauben und ihre Predigten sind so wunderschön. Und genau diese Predigt, da sagt sie auch, und die wurde auch so dann verstanden als eine der wichtigsten Predigten überhaupt. Und weil ihre Gedanken so schön sind, dachte ich mir, anstatt jetzt eine Predigt zu erarbeiten, weil ich so einfach begeistert war von diesen Worten, dass ich das einfach mal zusammenfasse. Diese Predigt findet sich in Glaube und Werke im Kapitel 9. Also es gibt ein Buch, das heißt Glaube und Werke, Kapitel 9. Das sind einige Schriften von ihr zusammengefasst. Und da könnt ihr das auch gerne nachlesen, in der ganzen Fülle eben dieser Predigt. Und ich werde euch einzelne Aspekte daraus einfach hier vortragen, die ich selber einfach so als besonders wichtig erachtet habe. Und diese Predigt ist eben im Nachhinein allerdings betitelt als die Qualität unseres Glaubens. Und lasst uns beginnen aber natürlich mit einem Bibeltext. Ihr könnt gerne die Bibel aufschlagen oder ihr lauscht mir einfach, wenn ich euch das vorlese, wie ihr möchtet. Der Predigttext, für den, der es nachschauen möchte, findet sich in Johannes 3, Vers 1 bis 16. Johannes 3, Kapitel 3, und wir lesen ab dem ersten Vers bis zu dem 16. Vers. Und das wird so unser Haupttext sein, um den sich diese Predigt heute drehen wird. Also Johannes 3, Vers 1 bis 16. Und das ist das Gespräch des Nikodemus. Ich fange an. Gut. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen oder geboren werden? Und Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und du weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus selbst spricht hier im unteren Teil des Textes von sich als den Gekreuzigten, der erhöht wurde, also am Kreuz genagelt und erhöht. Und die Jünger, als er ihnen das sprach, diese Worte sprach, sie verstanden das zunächst nicht. Sie haben das erst nach seiner Auferstehung verstanden und dann erst erlangten sie auch Hoffnung und wahren Glauben. Und so gingen sie dann hinaus und verkündigten Christus als den Gekreuzigten, der von den bösen Händen getötet wurde, aber der auch wieder von den Toten auferstanden war. Zum Beispiel bei der Pfingstpredigt des Petrus, das war genau sein Thema. Diesen Mann, steht in Apostelgeschichte 2, Vers 23, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Und dann weiter, wieder in Apostelgeschichte 2, aber in Vers 32 heißt es, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Und diese Worte werden in der Apostelgeschichte immer und immer wieder genannt und sie werden als Worte des Lebens bezeichnet. Und das genau bedeutet lebendiger Glaube. Wenn also unser Glaube lebendig ist, hören wir diese Worte und wir können diese Worte direkt auf uns beziehen. Denn wir sind es, die Jesus gekreuzigt haben. Und Gott ist es, der ihn lebendig gemacht hat. Und genau somit wurde Jesus zu unserer Gerechtigkeit. Unser Glaube ist nämlich genau dann lebendig, wenn wir uns dessen bewusst sind. Und diese Wahrheit auch, und das hängt eben auch mit zusammen, verkündigen, auch das gehört zum wahren Glauben dazu, dass wir das nicht nur von uns behalten. Und Ellen White spricht hier von einer Einfachheit der Erlösung, denn es ist einfach, erlöst zu sein. Und ich zitiere hier auf Seite 62, sagt sie, das Schöne an unserer Erlösung ist, dass wir nicht warten müssen, bis wir erlöst sind. Erlösung ist ganz einfach, denn Gott schenkt sie uns. Und in diesem Zusammenhang gehört auch die Reue. Wie bereuen wir denn unsere Sünden? Wie bereuen wir eigentlich unsere Sünden? Die Reue, auch diese schenkt uns Gott. Und wie tut er das? Wie schenkt uns Gott Reue? Zum Beispiel? Gibt es auch andere Wege? Ich finde es so schön, wie sie das sagt. Er hat 1000 Wege, das zu tun. Es ist nicht nur das Gewissen, sondern es ist wichtig zu verstehen, dass der Gott des Himmels ständig an unserem Verstand arbeitet. Eine Predigt wirkt auf uns oder wir lesen in der Bibel, das wirkt auf uns. Ein Lied kann es manchmal sein, aber genauso auch Menschen, die zu uns sprechen. Jeder von uns wird von einer Atmosphäre umgeben und diese ist entweder so himmlischer Natur oder höllischer Natur. Und es gibt eben nur zwei eindeutige Lager. Entweder stehen wir auf der Seite Christi oder auf Satans Seite. Und unsere Einstellung, das ist genau das, was letztendlich dann auch unsere Worte, unsere Zunge dann auch nach außen bringt, unsere innere Einstellung. Und somit kommt das in unseren Einflussbereich. Also unsere Einstellung bildet eben diese Atmosphäre, die wir ausstrahlen, durch die Worte, durch die Bewegungen, durch unsere Blicke, Mimik, Gesicht, da gehört ja auch alles dazu, unsere Gedanken. Und unsere Einstellungen eben, die sind für uns diese Zeugnisse oder können dann sein, die Zeugnisse wahrer Bekehrung. Und wahre Bekehrung findet dann genau statt und kann dann diesen positiven Einfluss ausüben, wenn und nur dann, wenn wir Gott gehorsam sind. Das gehört auch dazu. Zu wahrem Glauben gehört auch, dass wir Gott gehorsam sind. Und an dieser Stelle dieser Predigt erwähnt Ellen White Jesus als Weinstock und wir als seine Reben. Das Bild kennen wir alle. Nicht wahr? Ihr Kinder auch, gell? Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und sie beschreibt, wie der Saft, der vom Weinstock, also von Christus kommt und jederzeit zu der Rebe fließt, wird er, also der Saft, zur Ehre Gottes Frucht bringen. Es ist der Saft, der dies tut. Und der Saft ist natürlich ein Bild für den Heiligen Geist. Was brauchen wir also? Wir brauchen diesen lebendigen Glauben beständig. Und wir können es auch nicht erklären, wie das entsteht. Denn als Jesus ja Nikodemus sagte in dem Text, den wir gerade lasen, dass der Wind weht, wie er will und man ihn nicht hören kann, aber auch nicht sehen kann. Was meinte er damit? Was meinte er damit? Das war auch eine Frage, die ich mir lange Zeit auch gestellt habe. Was meint er damit? Der Wind kommt und wir wissen nicht, woher er kommt, wohin er geht. Wir hören aber dieses Sausen des Windes, dieses sanfte Sausen. Jesus möchte hier Nikodemus verdeutlichen, dass wir das Wirken am menschlichen Herzen eigentlich gar nicht selber erklären können. Es ist Gottes Werk. Wir können diese Sache auch nicht durchdenken, ganz rational. Das funktioniert nicht, sondern wir können durch unsere Gedanken, wenn wir uns auf Jesus fokussieren, aber diesen Glauben und diese Gedanken, die können wir dadurch vergrößern. Aber wie das geschieht tatsächlich, das ist Gottes Sache. Also wir können uns darauf voll auf Gott verlassen, wie er auch in unserem Verstand wirkt durch seinen Heiligen Geist. Und das Schöne daran ist, dass wir natürlich dadurch auch nicht mehr abhängig davon sind, was wir alles tun können, sondern wir sind alleine von Jesus abhängig. Jesus sagt ja in Johannes 15, Vers 5, was sagt er da? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich zitiere Seite 64 aus Glaube und Werke. Wir sollen, wenn wir die Bibel lesen, nämlich so vorgehen. Unsere Ideen und Theorien zum Wort Gottes bringen, damit dieses uns offenbart, wo sich die Mängel und die Fehler in unseren Gedanken und Theorien sich befinden. Denn nur wenn wir so vorgehen, erkennen wir Gottes Wort als ein lebendiges Wort an uns selber. Wir wünschen uns diesen lebendigen Glauben, der den Arm unendlicher Macht ergreift. Und wir möchten uns mit unserem ganzen Sein ja auf Jesus, unsere Gerechtigkeit verlassen. Und das können wir auch. Also wir können uns auf Jesus verlassen und das dient unserer eigenen Seele. Und weiter auf Seite 65 sagt sie, das lese ich auch vor, du, der du jetzt hier sitzt, kannst mit dem lebendigen Weinstock verbunden sein, dass jedes Glied deines Körpers mit diesem Weinstock vereint ist und der Saft und die Nahrung aus dem Weinstock dich als Rebe nährt, die mit dem Weinstock verbunden ist. Bis du mit Christus eins wirst, wie er mit dem Vater eins war. Und so wirst du seine Segnungen empfangen. Aber wie gelingt das? Wie sieht das denn praktisch aus? Und wir können hier vom Gelähmten, ihr kennt ja alle diese Geschichte von dem Gelähmten und seinen Glauben. Dieser Mann, der Gelähmte, konnte viele Jahre nicht wandeln, er konnte sich selber nicht bewegen, er lag permanent. Und die Pharisäer dieser Zeit, sie stempelten ihn ab als absolut hoffnungslosen Fall. Sie sagten ihm, er habe sich durch seine eigene Sünde in diese Lage gebracht und es gebe für ihn keine Hoffnung. Aber dann hörte er von Jesus, Jesus war in der Nähe und er hatte in sich diesen sehnlichen Wunsch, zu ihm zu kommen. Mit Hilfe seiner Freunde konnte er auch zu ihnen gelangen, aber selbst offenbarte er eben diesen Glauben, denn er wollte Jesus unbedingt sehen. Das war so sein einzigster Wunsch. Und Hier aus dieser Geschichte können wir ebenfalls lernen, wie auch die Gemeinde uns selber Menschen dazu hilft, Jesus, also diesen Glauben Jesu auch zu erhalten. Also wir müssen auch nicht selber, wir sind nicht Alleinkämpfer auf dieser Welt. Seine Freunde nämlich, sie stempelten ihn nicht ab, sondern sie halfen ihm. Sie brachten ihn ja zu Jesus. Und ihr kennt ja dieses Bild, wie sie ihn vom Dach einfach runter abseilen, so dass er direkt in dieser Menschenmenge, dass er ihr entkommt und direkt vor Jesus dann steht. Und als der Gelähmte direkt vor dem Angesicht Jesu ist, werden ihm nicht nur seine Sünden vergeben, sondern er wird komplett geheilt. Er kann gehen und er kann sein Bett dazu noch tragen. Dieses Wunder damals geschah zum einen durch die Hoffnung, die Jesus ihm gab, aber auch durch die Macht des Willens, welche seine gelähmten Arme und Beine dann in Bewegung setzten. Gut, kommen wir zurück. Ihr könnt euch erinnern, in dem Predigtext, den wir am Anfang lasen, aus Johannes 3, wurde ja auch die bronzene Schlange erwähnt. In Johannes 3, Vers 14 führt uns ja Jesus in seinem Gespräch diese Begebenheit vor. Er sagt ja, ich wiederhole, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn auch erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Also Jesus möchte von uns, dass wir aufsehen und dadurch leben. Was ist der Grund dafür? Alle, die aufsehen zu Jesus, also zu dem Kreuz, werden das ewige Leben haben. Und es geht hier eben, das haben wir ja auch im Bibelgespräch ja auch schon besprochen, es geht um den persönlichen Glauben, den wir haben. Und die eigene Beziehung, die wir auch zu unserer Erlösung haben und haben wollen. Glaubst du, dass Jesus dein Retter ist, dass er am Kreuz von Golgatha starb, um dich zu erlösen und dir das Geschenk des ewigen Lebens anbietet, wenn du an ihn glaubst? Genau das ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Und was heißt es, an ihn zu glauben? Es bedeutet, voll und ganz zu akzeptieren, dass Jesus eben als Opfer für uns starb und er wurde für uns zum Fluch. Das ist auch eine sehr große Sache, ja. Er ist nicht nur gestorben, sondern sein Tod, also war ein Fluch für die Menschheit und auch für uns. So steht es ja im Galater 3, Vers 13, so können wir das lesen. Er nahm all die Sünden auf sich und uns im Wechsel gab er seine Gerechtigkeit. Was für ein Tauschhandel, nicht wahr? Und deshalb beanspruchen wir auch die Gerechtigkeit Christi. Wir glauben an sie und sie ist unsere Gerechtigkeit. Jesu Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Erlöser. Er rettet uns, weil er es versprochen hat, einfach so. Ihr kennt ja alle die Geschichte des Jünglings, der kam und sagte, er habe alle Gebote gehalten. Ja? Das steht in Matthäus 19, Vers 16 und 17. Er kam ja so daher zu Jesus und sagte, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Ja? Er war reich, er fühlte sich reich. Nicht nur materiell, er fühlte sich auch im Inneren reich. Das und das und das tat ich alles. Aber er erkannte nicht, dass eigentlich mit ihm etwas nicht in Ordnung war. Oder warum er das ewige Leben nicht bekommen sollte. Christus als Antwort berührte einen wunden Punkt in seinem Herzen, indem er sagte, verkaufe, was du hast und komm und folge mir nach und du wirst das Leben haben. Was tat er? Er ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Wisst ihr, Gott verlangt ja nicht von uns, dass wir alles verkaufen, was wir haben. Aber bei diesem Jüngling wusste er, was sein Problem war. Er fühlte sich materiell, hatte er viel. Er fühlte sich innerlich, als hätte er viel. Aber eigentlich hatte er die Gebote gar nicht gehalten, denn er hätte Jesus als Erlöser annehmen sollen. Denn ohne das, wie soll er die Gerechtigkeit, diese Gerechtigkeit, die Gebote wirklich halten zu können, in Anspruch nehmen? Das können wir nur, wenn wir Jesus als Erlöser anerkennen. Erst dann, und wirklich nur erst dann, bekleidet uns Jesus mit seiner Gerechtigkeit, wenn wir ihn anerkennen. Und dann, wenn er das getan hätte, dieser Jüngling, hätte er das Gesetz auch wirklich halten können. Er versuchte es in seiner eigenen Kraft. Das habe ich alles gehalten, sagte er ja. Ich lese euch weiterhin aus Glaube und Werke auf Seite 69. Christus nahm für uns menschliche Gestalt an. Er bekleidete seine Göttlichkeit und so wurden Gottheit und Menschheit verbunden. Er zeigte, dass das Gesetz, von dem Satan erklärte, es könne nicht gehalten werden, doch gehalten werden konnte. Und darum geht es, liebe Geschwister. Christus nahm die menschliche Gestalt an, um hier zu leben auf dieser Welt und sich zu zeigen und auch zu zeigen, dass Satan gelogen hatte. Er nahm die Menschlichkeit an, um zu demonstrieren, dass nur in dieser Verbindung zwischen Gottheit und Menschheit jeder Mensch, aber auch jeder, du und ich, dass wir das Gesetz halten können, wenn wir mit Gott verbunden sind. Wenn du nämlich die Menschheit von der Gottheit trennst, dann kannst du von heute bis zur Wiederkunft Christi versuchen, deine eigene Gerechtigkeit zu erreichen. Es wird aber nur ein Fehlschlag sein. Kann denn ein Mensch gerettet werden, wenn er gar nichts tut? Niemals, das ist nicht möglich. Das sagt uns ja auch Paulus immer wieder, auch in seinen Schriften. Jeder Mensch muss mit Christus zusammenarbeiten. Wir sind Gottes Mitarbeiter, heißt es in 1. Korinther 3, Vers 9. Und wie funktioniert das? Ich meine, es ist schon toll, oder, wenn man sagt, also ich arbeite jetzt an der Schule, ich arbeite für das Kultusministerium, ich bin Mitarbeiter der ganzen Lehrerschaft, auch Baden-Württembergs könnte man sagen, aber das ist halt eben der Staat, ja. Aber wenn ich jetzt weiß, ich als Jotta, als kleiner Mensch, der ich jetzt hier bin, ja, bin Mitarbeiter Gottes, also wie gewaltig ist dieser Gedanke, wir haben vorhin von den Engeln geredet, die für Gott wirken, für Gott arbeiten. Aber auch wir genau sind in dieser Position, Mitarbeiter Gottes zu sein. Und wie funktioniert das? Der gesamte Himmel ist am Wirken, um uns von der Sünde zu befreien. Es sind eben die Engel Gottes, die uns auch dienen. Die Liebe Gottes, die vom Kreuz auf Golgatha leuchtet und sie wirkt in unserem Glauben hinein. Der Glaube ist durch diese Liebe Gottes tätig und sie wurde eben durch Christus am Kreuz von Golgatha bezeugt. Und ich muss genau dieselben Lasten tragen, die leicht sind. So sagt es nicht Jesus, das wisst ihr. Meine Last ist leicht. Und er möchte, dass wir auch diese Last tragen. Aber was ist denn diese Last, die wir tragen können? Es ist nicht diese Last der Sünde, das wissen wir. Keiner von uns ist überhaupt fähig, überhaupt nur eine kleine Last der Sünde eines anderen zu tragen. Das allein kann Jesus. Aber die Lasten, die er sich wünscht, dass wir sie tragen, und auch die Last, die Jesus, als er auf dieser Erde wandelte, welche Last trug er denn? Er trug die Last, andere zu lehren. Das war seine Last. Das war ja sein ganzes Ziel, seine ganze Aufgabe hier. Es ging darum, wie kann ein Mensch aus seinem sündigen Zustand, in der auch ich mich befand, wie kann ein Mensch befreit werden und diese Gerechtigkeit erlangen? Durch diesen lebendigen Glauben. Wir können uns nicht selber retten, das wissen wir. Wir müssen zuerst bereuen, sagen manche. Aber wie gesagt, ohne Jesus ist keine Reue möglich. Ich lese Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Das Heil kommt alles von Christus, ihr Lieben. Jedes Einzelne kommt von ihm. Und das, was wir tun sollten, ist eigentlich Gott die Ehre zu geben. Aber warum bleiben wir dann doch sehr lange in unseren Sünden. Warum geschieht das dann doch? Weil wir uns genau dessen, was jetzt gerade ich vorgelesen habe, weil wir uns nicht bewusst sind. Wir vergessen das oft in unserem Alltag. Es ist Satan. Er, und das ist ja seine Hauptbeschäftigung, er ringt und kämpft ja um die Seelen. Er wirft einen höllischen Schatten direkt auf unseren Weg in unserem Alltag. Das macht er ständig. Und alles, was wir sehen können, ist eben der Feind und seine Macht. Und wir beschäftigen uns damit. Und sind uns nicht bewusst, dass Jesus uns seine Güte einfach so schenkt. Und dass er uns einfach so zur Buße leiten kann. Ihr Lieben, ich komme auch jetzt nun zu dem letzten Gedanken dieser Predigt. Die Predigt Ellen White, die geht noch viel länger. Und wie gesagt, wenn ihr wollt und Zeit habt, könnt ihr sie heute oder an einem anderen Tag noch weiterlesen. Ich finde sie wirklich also sehr gewinnbringend, einfach so für mich und für meine Gedanken und auch für meine Beziehung zu Jesus. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Aber wir schauen uns jetzt noch den entscheidenden Punkt an in diesem großen Kampf. Also wir wissen, Satan ist ja der Urheber des Todes. Und was hatte Jesus Christus getan, nachdem er Satan dem Tode unterworfen hatte? Was waren denn seine allerletzten Worte? Was waren seine Worte am Kreuz, die allerletzten? Und danach sagte er, kurz bevor er verschied, es ist vollbracht. Genau. Der Teufel erkannte hier, er war zu weit gegangen. Es gab für ihn keinen Weg zurück mehr. Christus besiegelte durch seinen Tod den Tod Satans in diesem Moment. Und das ist so besonders. Jesus starb und dadurch starb, also der Tod Satans war einfach besiegelt. Das war geschehen zu diesem Zeitpunkt. Und das unvergängliche Leben wurde ans Licht gebracht. Denn erinnert euch, was die Bibel sagt. Oder schauen wir uns diesen Text in Matthäus an. Und ich finde den auch so interessant, weil ich kenne den schon, aber ich habe ihn jetzt zur Vorbereitung dieser Predigt dann nochmal gelesen. Und ich finde es so erstaunlich, was hier passiert. Matthäus 27, Vers 51 bis 53, darin steht, und siehe, das wissen wir, das haben wir so oft in Erinnerung, der Vorhang des Tempels zerriss bei der Kreuzigung, als Jesus starb, von oben bis unten und die Erde erbebte, die Felsen zerrissen und jetzt kommt's, was geschah jetzt noch? Gabriel, weißt du's? Ja, wir haben mit Papa auf dem Weg hierher geredet. Der Himmel wurde schwarz. Aber was geschah noch? Könnt ihr euch erinnern? Bitte? Ja, genau. Also die Grüfte, und so steht es ja hier. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und, da hört es noch nicht auf, also sie wurden nicht nur lebendig, sondern sie gingen nach seiner Auferweckung dann aus den Grüften und sie gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Das ist schon interessant. Also, wenn wir das jetzt so hören, ich weiß nicht, aber wie muss das gewesen sein, als so ein Auferstandener, stellt euch vor, ja hier in Gechingen, da ist jetzt jemand tot und auf einmal, klar, wenn jetzt hier eben diese Kreuzung stattgefunden hätte, die Gräber wären aufgegangen und die Menschen, die man einfach zu Tode, also als Tote erlebt hat, gesehen hat, laufen jetzt einfach durch die Stadt und zeigen sich einem. Das ist schon gewaltig, oder? Das ist gewaltig. Würdet ihr nicht auch gerne diese Erfahrung machen? Also wenn ihr wisst, ich sterbe, aber eigentlich lebe ich und natürlich, das wünschen wir uns doch, oder? Wenn wir eines Tages sterben und von diesem Leben uns verabschieden, dass wir wieder auferstehen. Aber schaut her, wir sind ja auch diese Heiligen. Und jetzt kommen wir auf diesen geistlichen Bereich, auf den Jesus ja den Nikodemus eigentlich bringen möchte in seinen Gedanken. Er sagt ja, Du musst von Neuem geboren werden. Und genau das ist es. Wir sind diese Heiligen, die Jesus ja aus den Toten zum Leben erweckt, weil wir, die wir jetzt hier sind. Und genau diesen Glauben sollen wir leben, über diesen Glauben sollen wir reden und auch diesen Glauben verkündigen. Wir brauchen nicht über Satan und seine Schatten, die er auf unseren Weg wirft, zu sprechen. Lasst uns nicht Zeit verschwenden in diesen Gedanken, sondern lasst uns immer wieder vor Augen führen, dass wir diesen lebendigen Erlöser haben, der für uns eintritt. Sprecht also, liebe Geschwister, von der Liebe, von seiner Macht. Lasst uns Jesus preisen. Ellen White sagt hier, wenn du eine Stimme hast und reden kannst, sprich von Gott, vom Himmel und vom ewigen Leben. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 10, wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und hierin liegt eben die Qualität unseres Glaubens. Glauben und darüber sprechen und uns eben an dieses verdienstvolle Blut unseres gekreuzigten und auferstandenen Heilandes klammern. Haben wir nicht alles eigentlich jetzt schon, damit wir uns himmlisch gesinnt auch fühlen und dass wir uns so erscheinen lassen? Haben wir nicht alles jetzt schon hier, damit wir über diese Weltlichkeit und diese Sinnlichkeit uns erheben können, über dieses billige, dieses sinnlose Geschwätz, über Späße, Witze, falsche Beschuldigungen, üble Nachrede? Wir müssen bei jedem Schritt, den wir tun, Jesus in Anspruch nehmen und natürlich unsere Bitten mit Jesu Blut und seiner reinigenden Macht vor Gott bringen, ernstlich darum beten, unsere Bibel studieren wie nie zuvor. Und genau das sollen wir sein, mündige Christen. Wir brauchen eine individuelle, persönliche Erfahrung. Und ich wünsche mir, dass wir im Hier und Jetzt, ich spreche für mich, für euch und für uns alle, dass wir im Hier und Jetzt als Menschen wandeln, die von Neuem geboren sind, ihr Lieben. Amen.